Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von My Data is Better Than Yours. Die heutige Folge ist eine Spezialfolge gemeinsam mit der Toolbox Datenkompetenz. Das ist nämlich ein Projekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Ich selbst sitze dort im Beirat. Mit Datenkompetenz werden nicht nur bessere Entscheidungen getroffen, sie macht auch einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil in einer digitalisierten Welt aus. Hierbei kann die Toolbox Datenkompetenz euch Lerninhalte an die Hand geben. Zudem können eure Mitarbeitende die erlernten Kenntnisse durch ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung anerkanntes Zertifikat nachweisen. Und das alles kostenlos. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von My Data is Better Than Yours. Die heutige Folge ist eine Spezialfolge gemeinsam mit der Toolbox Datenkompetenz. Das ist nämlich ein Projekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Ich selbst sitze dort im Beirat. Mit Datenkompetenz werden nicht nur bessere Entscheidungen getroffen, sie macht auch einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil in einer digitalisierten Welt aus. Hierbei kann die Toolbox Datenkompetenz euch Lerninhalte an die Hand geben. Zudem können eure Mitarbeitende die erlernten Kenntnisse durch ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung anerkanntes Zertifikat nachweisen. Und das alles kostenlos. Auf was muss man eigentlich überhaupt achten, um Daten zu demokratisieren? Was ist ein Data Product? Was ist ein Data Owner? Was muss man dabei beachten, wenn man irgendwie von der IT in Richtung Digitalisierung, Enabler kommen möchte? Das sind alles Themen, die ich mit dem lieben Sven von PowerCo bespreche in der heutigen Folge.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt der liebe Sven Willrich von PowerCo. Was das ist und was er selber macht, wird er gleich erzählen. Hi Sven.
Hi Jonas, schön, dass das klappt. Danke für die Einladung.
Ich bin fasziniert. Wir waren ja recht schnell im Vorbereitungsgespräch. Das war ja klassisch mit, wir kommen ins Gespräch rein und du sagst, ich habe da mal was vorbereitet. Und dann ging es ja in die Richtung mit, guck mal, was wir hier alles sprechen können. Da habe ich so 5 Minuten drüber nachgedacht und habe gesagt, lass uns doch in der Reihenfolge machen. Also wir haben spannende Themen, um klar zu formulieren, hier ist nichts geskriptet. Das waren jetzt mal so ganz große Bullet Points, über die wir sprechen könnten. Ihr kennt es ja, Architektur, Organisation und Kultur, was für mich ein spannender Punkt ist. Sven, aber stell dich mal kurz vor, wer du bist, was du machst, warum es eigentlich sinnvoll ist, mal zuzuhören, was du im Data-Bereich oder ihr so im Data-Bereich macht.
Ja, also du hast mich ja schon beim Namen genannt, Sven Willrich. Ja. Ich habe da meistens noch so einen Minusstrich dazwischen, Sven minus Erik Willrich, so tauche ich auch im Personalausweis und auch bei LinkedIn auf. Ja. Der Rufname ist aber Sven. Also und das Thema rund um Daten beschäftigt mich jetzt schon seit einigen Jahren. Also ich bin klassischer Wirtschaftsinformatiker, habe das später dann noch in der Promotion ein bisschen vertieft. Und später dann aber relativ praktisch einfach mit Beratung zusammen, also als Berater. Und heute bei der PowerCo ganz konkret in der Industrie bin ich das am Machen.
Ja. Wenn du so ein bisschen an deine Vergangenheit gängst, was zieht sich bei euch oder bei dir so konsequent durch? Was ist das Thema, wenn man dich fragen würde, für was stehst du im Thema Data, was wäre das?
Also ich habe tatsächlich mit Data Analytics auch angefangen. Also ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen der klassische Werdegang. Mittlerweile stehe ich aber tatsächlich eher für das Thema Datenstrategie und auch organisatorische Aspekte, weil ich einfach über die Zeit gelernt habe, dass da, ich will nicht sagen, die Hütte brennt, aber dass da schon echt ein Hebel ist. Ja, also man kann dort echt viel bewegen, auch in die richtige Richtung bewegen. Und wenn man sich auf die Suche macht, wo etwas dann vielleicht nicht funktioniert oder weswegen etwas nicht funktioniert, das ist dann oftmals die Organisation, die Kultur und das Ganze drumherum ist und gar nicht unbedingt die Technologie alleine. Und das zieht sich dann tatsächlich, um auf deine Frage zu antworten, zieht sich wie ein Faden durch Das hat damals bei Accenture tatsächlich begonnen in der Beratung und zieht sich bis jetzt im Prinzip konsequent durch.
Ja. Als wir gesprochen haben, Sven, ging es am Anfang sehr darum, dass wir überhaupt erstmal uns überlegen mussten, sprechen wir vom gleichen Wording? Das habe ich mit ganz vielen. Wir haben ja noch so einen Standardpunkt. Und dann haben wir beide drüber nachgedacht und geschmunzelt und haben gesagt, dann lass uns doch genau mit dem Aspekt einsteigen. Also, wenn man sich mit Thema Data beschäftigt, muss man eigentlich, sei es Governance-mäßig oder Literacy-mäßig, eigentlich erstmal überlegen, sprechen wir überhaupt über das Gleiche?
Mhm. Ja. Ja, total. Also ich kann gerne mal so ein paar Begriffe nennen.
Gerne.
Also es ist allein der Begriff Use Case. Wir verwenden alle diesen Begriff Use Case, aber die Leute haben tatsächlich immer was ganz Unterschiedliches im Kopf. Also damit fängt es eigentlich an. Und du könntest mit Sicherheit auch einige dieser Begriffe nennen. Zum Beispiel gibt es auch den Begriff, also alleine Data-Driven. Jeder möchte Data-Driven werden, aber es ist immer so ein bisschen unklar.
Und keiner möchte getrieben sein.
Ja. Genau, manche möchten inspired sein. Ja? Ja. Aber was heißt das eigentlich konkret? Und dann kommen eben Begriffe wie Use Case, Data Product, Data Driven, alle zusammen. Und ich halte es schon sehr wichtig, dass man da die gleiche Sprache spricht, weil man sich sonst sehr schnell in verschiedene Richtungen bewegt. Ja, das war im Prinzip der Anstoß dazu, ne? Weil ich diese Diskussion tatsächlich häufig führe. Wenn ich mit jemandem zu diesem Thema spreche, ist meine Frage, so naiv sie auch klingen mag, oftmals, aber was meinst du denn mit Use Case?
Ja, ja. Was würdest du unter Use Case verstehen?
Ja gut, jetzt gehen wir direkt in die Tiefe.
Du hast gelockt, jetzt müssen wir den Hörern ja auch was bieten.
Erstmal gibt es, glaube ich, nicht den Use Case. Also erstmal, ne, es gibt so Anwendungsfälle, Use Case. Da gibt es, ich nenne das meistens in diesem Data-Driven-Kontext, nenne ich es dann halt einfach analytischen Use Case oder Analytical Use Case. Und das sind tatsächlich dann am Ende Reports, Dashboards. Also bestimmte Use Cases, mit denen ich versuche, Data-Driven zu werden, mit denen ich versuche, analytische Problemstellungen zu beantworten. Ja, dann gibt es ja. Aber mit Sicherheit noch andere Use Cases, zum Beispiel Connectivity Use Case oder so etwas wie Master Data Management Use Case ist auch so ein Thema, was wir dann über den Weg läuft und was ich dann auch mit definiere. Es sind halt einfach dann unterschiedliche Dinge, die dahinter stehen und auch andere Informationen, die ich jeweils dazu benötige, also abfragen muss.
Ja. Ja. Ich finde Use Case oder Anwendungsfall merke ich immer wieder, wenn man darüber spricht, dass es das alleine aus ist, ich komme vor gerade eben aus einem Meeting, wo wir über CDP Use Cases gesprochen haben und ich den Use Case sehr allgemein, sehr strategisch beäugt habe und dann die IT-Seite so ein bisschen geschmunzelt hat und gesagt hat, na, ich hätte schon gerne konkreter und es dann wirklich das war kein Use Case mehr, sondern es war so eine Art User Story aus Jira, wo sie sozusagen genau erklärt haben, was muss ich wie im System machen, welcher Erkenntnis kommt daraus. Mhm. Und das ist auch die Frage, ne, mit wem sprichst du eigentlich? Ich glaube, das Verständnis vom Management zum Thema Use Case ist eine ganz andere wie die operative Ebene. Und kann man nochmal die Facetten innerhalb eines Use Cases anders aufteilen und beschreiben, um zu gewährleisten, dass man eben die unterschiedlichen Stakeholder sauber abholt.
Ja, also das ist ja schon ein grundlegender Unterschied, oder? Also Use Case versus User Story, wenn man so möchte. Also wenn man mal eine User Story nimmt als etwas, was klassisch im Sprint liegt und dann in Anführungszeichen abgearbeitet wird in 2 Wochen, in 3 Wochen. Ein Use Case gibt es nur einmal sozusagen und dann gibt es mehrere User Stories dazu, in meinem Verständnis, aber ich bin da relativ flexibel, also nicht falsch verstehen. Ich bin durchaus dafür, dass die anderen auch ihre eigene Definition schärfen. Ja, warum nicht? Man muss nur gemeinsam halt irgendwie miteinander sprechen können, weil es gibt eine fast ideologische Debatte, glaube ich, da draußen, was eigentlich ein Data Product ist. Ja, die einen sagen das, die anderen sagen anderes. Ich sage, wir müssen uns auf einen Begriff einigen. Und bei einem Use Case ist es, glaube ich, schon klar, dass es da irgendwie eine Hypothese drin gibt, oder? Also ein Promise könnte man sagen. Also das ist ein Versprechen, was man damit aufbaut. Und ob das gut geht oder nicht und ob sich das einzahlt oder nicht, das wird man dann halt sehen. Ja, das ist ja der Data-Driven Kontext bei dem Ganzen. Also dass ich vorher versuche, etwas Data-Driven zu machen, ob das dann aber funktioniert oder nicht, das ist eine Hypothese und das wird Wirklichkeit oder es wird nicht Wirklichkeit, aber das zeigt sich dann halt erst, wenn der Use Case productive sozusagen. Aber das ist dann der Kern eines analytischen Use Cases auch. Also wenn du mich jetzt nach einer MDM-Use-Case-Definition fragen würdest oder Connectivity, also einfach Connecting the Dots zwischen Systemen, dann habe ich diese Hypothese da so nicht.
Um die Leute nochmal abzuholen, was ist denn, welche zwei großen Definitionen, gibt es denn zwei große Definitionen, was ein Data Product ist?
Ja, tatsächlich wäre ich dann auch auf deine Definition gespannt, weil da hat jeder, wie gesagt, seine eigene. Mir sind zwei große Definitionen über den Weg gelaufen. Ich fange mal mit der Definition an, die da draußen hausiert, die jetzt aber nicht meinem Verständnis entspricht. Und das ist die nämlich, dass ein Data Product im Prinzip alles ist, was hinterher ein Produkt wird, also ChatGPT. Wir kennen alle dieses ChatGPT-Fenster. Und wenn ich damit interagiere, dann ist das ein Data Product, weil es ist ein Produkt, was auf Daten basiert. Wenn ich ein selbstfahrendes Auto nehme, ja, dann ist das ein Data Product, weil es eben selber fährt mit Hilfe von Daten. Ja, das ist nicht das, was ich unter einem Data Product verstehe. Ich bin tatsächlich, vielleicht bin ich ein Stückchen zu viel Informatiker oder Wirtschaftsinformatiker. Ja. Für mich ist ein Data Product tatsächlich die reine Angebotsseite von Daten, also Data Provisioning. Und das kann auch Wiederverwendbarkeit erfahren. Und das kommt so ein bisschen aus der Ecke Data Mesh tatsächlich. Ja, wo man sagt,
also ein Microservice, oder? Für Data. Oder?
Man kann, also Data Cataloging, Colibra kennen wir, glaube ich, auch alle, oder? Da wird ja im Prinzip auch in Anführungszeichen nur die Datenangebotsseite abgedeckt und das wird dann der Organisation zur Verfügung gestellt, sodass die Organisation das dann halt nutzen kann. Also da gibt es einen Shopping-Prozess, einen Request, Approval, dann kann ich die Daten nutzen. Aber in beliebigen Use Cases, ganz wichtig, und das sage ich immer wieder zu Beginn, wir haben eine Many-to-Many-Relationship zwischen Use Case und Data Product. Ja, ein Use Case konsumiert mehrere Data Products und ein Data Product kann von mehreren Use Cases konsumiert werden. Das heißt, Angebotsseite, Data Product, Konsumentenseite, Use Case. So, und aber die erste Definition gibt es halt auch. Und die Leute, die dann Verfechter der ersten Definition sind, sagen, wir haben den Begriff zuerst geshaped. Ja, wir haben den Begriff zuerst reserviert, beansprucht, definiert. Und es gibt, von mir aus gibt es beides. Ja, man muss sich nur miteinander irgendwie austauschen können und es klar definiert haben. Mein Wunsch ist eigentlich immer nur, dass man so ein bisschen unterscheidet zwischen Angebot und Nachfrage von Daten, also Angebot und Konsum von Daten, weil dann kommen wir in Richtung Data Management at Scale. Und das ist mir immer ganz wichtig, dass wir da so eine Unterscheidung treffen, ob wir das Data Product oder Data Asset nennen, ist mir eigentlich am Ende irgendwo egal, solange wir diese Unterscheidung haben.
Ja, für mich ist ein Data Product, also eine Personalisierung auf der Webseite mit einem Tool ist für mich ein Produkt, aber auf der anderen Seite ist auch ein Data Product für mich, wenn du roh oder aggregierte Daten zur Verfügung stellst. Also ich weiß nicht, ob man diese Unterscheidung, die du gerade machst oder die der Markt vielleicht auch macht, machen müsste, weil dann kommst du schnell in die Diskussion später, Data Product Owner versus Data Owner. Also bei der Konstellation, die du beschreibst, wären ja alle Leute, die Daten zur Verfügung stellen, also die Data Owner, die Quellsysteme auch mitverantworten, theoretisch auch ein Data Product Verantwortlicher, weil sie ihre Daten als Produkt verstehen würden und das Produkt anderen Leuten zur Verfügung stellen würden. Richtig? Denke ich jetzt richtig?
Genau, da kommt der Produktgedanke rein. Also das mit dem Product Mindset. Dieses Product Mindset gibt es ja sowohl in der ersten Definition als auch in der zweiten Definition, weil beide der Meinung sind, das braucht es bei Daten. Wir müssen über die Zielgruppe nachdenken und lass uns doch Daten als Produkt verstehen. Jetzt ist es schon wichtig, dass man irgendwie diese Unterscheidung hat zwischen Angebot und Nachfrage, weil wir kommen nochmal zurück zu diesem Begriff Data Management at Scale und das hat mit Data Mesh angefangen. Dass wir gerne Daten skalierbar darstellen wollen. Also wir wollen Wiederverwendbarkeit in diesen Daten. Das ist auch für mich eine Core-KPI. Also wie messen wir die Effizienz im Data Management? Durch die Wiederverwendbarkeit von Datenprodukten. Das heißt, ein Datenprodukt soll eigentlich so oft wie möglich und so oft wie es nur geht Wiederverwendung finden, weil dann ist es besonders effizient.
Ja, und dann wärst du wieder bei der Argumentation, die du machst, dass ein Data Product eher am Quellsystem angehangen ist, also sozusagen Daten zur Verfügung stellt und es sozusagen im Konstrukt sehr weit fächert.
Ja. Ja. Also da hat sich ja gefragt nach Data Owner und Data Product Owner und diese Unterscheidung ist tatsächlich manchmal sinnvoll, in der Kommunikation aber deutlich, also durchaus schwierig, das verstehe ich. Ja. Weil ich meine, spulen wir mal so 10, 20 Jahre zurück, als dieses ganze Thema Data Platforming noch nicht so relevant war. Also es gab schon Lakes und Warehouses und so weiter. Aber man hat das noch nicht wirklich Data Platform genannt. Und Data Platform, da geht es ja schon um Data Engineering, da geht es auch um Software Engineering. Also da geht es wirklich um Entwicklungen, die stattfinden, meistens agil. Also da kommen wir wieder zurück zur User Story. Und da wäre ein Data Product Owner für mich jemand, der sozusagen wie ein Use Case Owner agiert, also der im Prinzip dieses Artefakt, was da agil entwickelt wird, betreut als Owner. Ja. Das ist aber ein Unterschied zu einem Data Owner, wie du ihn gerade beschrieben hast, oder? Der im Prinzip für die Daten Verantwortung übernimmt, die im Quellsystem liegen. Weil der hat ja nicht, der entwickelt in dem Sinne ja nicht mit Entwicklern zusammen ein Produkt, oder?
Weniger, ja. Weil ich denke ja noch weiter. Du hast ja dann, also in der Logik hast du dann Data Owner oder Data Product Owner, die jeweils zum Beispiel zwei unterschiedliche Datenstreams verantworten, die sie zur Verfügung stellen. Aber das könnte ja auch wieder in einem Datenprodukt enden.
Genau.
Also. Oder mehr sogar, ne? Also N. Und das ist die Frage sozusagen, wo geht die Reise dahin?
Genau, Data Lineage und so. Also klar, ja. Die Datenprodukte sollen aufeinander aufbauen. Also das ist ja dann auch eine Wertschöpfung, die man da beobachten kann. Ein Data Product kann ein anderes Data Product konsumieren. Oder mehrere Data Products konsumieren. Also ein Data Product kann zwei oder drei oder auch nur eins konsumieren und kann dann aber wiederverwendet werden in einem anderen Data Product oder sowas. Und auf diese Weise haben wir Modularität und Wiederverwendbarkeit da drin at scale. Und schaffen es, Doppelaufwände zu vermeiden.
Ja, die brauchst du natürlich auch, wie du sagst, wenn du Effizienzen, man sieht ja jetzt gerade die Wellenbewegung von On-Premise in die Cloud. Jetzt sind alle Sachen in der Cloud, jetzt stellt man plötzlich fest, man hat X-Clouds eingeführt, die müssen wir wieder abschaffen. Davor war es von klassischer BI-Lösung zu Data Warehouse, Data Lake House Konzepten, dann waren es zu viele, jetzt führt man die wieder weg. Ne? Jetzt geht es natürlich auch wieder in die richtige Richtung. Oder die Ansätze, die jetzt gerade gefahren werden, sind die richtigen, um zu vermeiden, ich brauche nicht fünf, also ich nehme nicht die Daten und schiebe sie in unterschiedliche Systeme weiter, verarbeite sie da wieder weiter, sondern du willst ja so weit wie möglich die gleichen Daten nutzen, dass dann, wenn es Änderungen in den Daten gibt, dass du sie eben schnell und sauber an alle anderen kommunizieren kannst. Also du kommst immer viel mehr in ein besseres Prozessmanagement für Data, um sauber unterwegs zu sein, ne? Und dass dir auch die Kosten nicht explodieren.
Ja, genau. Also Kosten, großes Thema. Die Kosten sind, also es gibt, also die Kosten steigen erstmal über die Jahre ja relativ stark an. Ja. Allein jetzt durch diesen Wechsel in die Cloud sollte eigentlich alles günstiger werden. Aber tatsächlich, hast du schon mal reingeschaut vielleicht, also diese Analytics-Übersichten, diese Dashboards, die ganzen Cloud-Provider bereitstellen, da ist ja zu beobachten, dass das immer teurer wird, ne? Weil es auch einfacher ist, die Dinge für sich selber zu provisionieren. Klar, das ganze Datenthema ist ein zusätzlicher Beschleuniger des Ganzen.
Ja. Punkt. Kommen wir dann nicht schnell in dieses, wir haben vorhin über Use Cases gesprochen, über Best Practice in dem Bereich. Wir haben jetzt gerade über Data Product gesprochen. Kommen wir dann nicht schnell in die Situation, wie kriegt man das Verständnis überhaupt in die Organisation rein? Wie unterscheidet man Use Case versus Data Product, Data Process, Data Product Process, wie auch immer man das sozusagen nimmt, ne? Weil, also, wenn man nochmal fünf Schritte zurückkommt und das Thema versucht, sehr aus der Wolke zu betrachten, dann ist Data ein Werkzeug, dann ist AI ein Werkzeug. Wenn du es ein bisschen kleiner ziehst, musst du dir überlegen, ist Data zu abstrakt für viele in den Fachabteilungen, um zu sagen, kann ich damit das Problem lösen? Und die denken dann, AI und Data ist sozusagen der heilige Gral, der im Werkzeugkasten liegt und man wird nur noch darauf gucken. Wenn man jetzt zu Data Product kommt, dann ist das ja eher so ein Thema, wo man sich überlegen muss, wie kann man das Verständnis für das Werkzeug schaffen, wie kann man eigentlich die Sachen auch so zur Verfügung stellen, sei es ein Data-Katalog und Co., dass die Leute verstehen, dass sie auf der einen Seite erstmal Verständnis dafür haben müssen, ist es ein Data-Problem, was ich lösen kann? Also ist es ein Problem, was ich mit Data lösen kann, so rum besser? Und wenn ja, welche Daten brauche ich dafür, um das sauber umzusetzen? Und dann bist du ja eher auch innerhalb des Use Cases, den du beschreibst, schon schnell damit zu sagen, okay, dieses Data-Product kann ich vielleicht einsetzen, oder mit diesem Product Owner kann ich eigentlich sprechen, stellt er mir die Lösung damit zur Verfügung, um das Problem zu lösen, was ich vermeintlich habe.
Genau.
Habe ich jetzt zu weit ausgeholt?
Nee, ich glaube, es war verständlich. Also klar, Kommunikation, ich meine, wir wissen es ja, Kommunikation ist ein super wichtiger Bestandteil bei dem ganzen Thema. Also wir reden viel über Data-Driven und es kursieren so viele Begriffe. Und die Fachbereiche, ich habe totales Verständnis dafür, dass man da sich nicht mit allem beschäftigen möchte. Ja, deswegen gilt ja ohnehin für mich immer sollte dann die Prämisse gelten, nur so viel kommunizieren wie nötig. Ja, und nicht mehr. Damit man die Leute nicht überwältigt mit irgendwelchen Begrifflichkeiten und Definitionen und so weiter. Also erstmal so wenig wie möglich und so viel wie nötig sozusagen und konsistente Kommunikation. Ja, ganz wichtig, nicht heute so, morgen anders, sondern konsistente Kommunikation. Weil die Leute sind bereit, sich einmal was anzuhören. Danach sinkt aber die Akzeptanz oder Bereitschaft dann auch entsprechend, ja, sich das nochmal anzuhören. Das heißt, man hat eigentlich oftmals nur eine Kugel in der Pistole und das muss sitzen. Also man kann seine Informationskampagnen machen, das ist auch wichtig, aber man sollte seine Hausaufgaben gemacht haben vorher.
Hast du da einen Tipp, wie man die macht, damit sie erfolgreich sind?
Vorher diskutieren. Also da kommen wir so ein bisschen wieder in Richtung Kulturthemen. Ich sage immer, große kulturelle Herausforderungen haben wir in der IT selber, richtig? Und
was? Gar nicht.
Auch in den Fachbereichen natürlich. Aber auch die IT muss sich, glaube ich, ändern, von der Kulturperspektive her. Und da erstmal Abstimmung organisieren.
Ja.
Transparenz organisieren. Und meistens ist man da dann relativ lange erstmal mit sich selber beschäftigt. Ist zumindest meine Erfahrung. Dass man da überhaupt eine gemeinsame Sprache findet. Ja, das wäre mein Tipp. Erstmal bei sich selber Klarheit schaffen und Kommunikation organisieren und dann geschlossen nach außen treten. Ja, sonst verhaspelt man sich und dreht sich im Kreis.
Also immer innerhalb der IT, innerhalb vom Data. Ich glaube, oftmals ist auch gar nicht klar, wer verantwortet Data, wie wollen wir einfach rausgehen. Das, was du ja sagst, ist es ein Use Case, über was sprechen wir, wie ist die Definition dahinter, haben wir alle eigentlich das gemeinsame Verständnis davon, was es ist, und dann kann man eben nach außen gehen und es kommunizieren.
Genau.
Fairer Punkt. Wir kommen dann schnell zum Thema, weil warum machen wir das Ganze? Auf der einen Seite, um dem Business zu helfen, aber die ganzen Use Cases, die ganzen Data Products schafft man ja aus der IT, sind wir wieder in der alten Denke der IT, gar nicht, dann hättest du einen riesen Backlog, die Fachabteilungen würden sozusagen immens Schlange stehen, du müsstest ständig versuchen, irgendwie wie beim Amt Nummern ziehen zu lassen, dann ist eine Frustration groß da, weil man gar nicht den Bedarf nacheinander abfackeln kann, dann entsteht wieder Schattenwirtschaft, das heißt, man kommt schnell in den Punkt, warum machen wir das? Ist auch ein Begriff, den wir, glaube ich, gleich erklären können, ist Demokratisierung von Daten, aber auf der anderen Seite Demokratisierung auch von Analytics-Kapazitäten. Also wie kann die Fachabteilung, die vielleicht noch gar nicht so sehr verstanden hat, mit Daten zu arbeiten, die sich vielleicht auch mit Excel schwer tut, mit den Daten arbeiten, die ich einem zur Verfügung stelle, oder? Darum geht's ja.
Genau, und es geht ja noch viel weiter. Was ist die Rolle der IT eigentlich? Ja, also in solchen Szenarien. Was ist für dich IT? Entwicklungsleistung findet dort statt, kann man ja sagen. Ja? Oder die Entwicklung wird zumindest gesteuert aus der IT heraus. Ob das jetzt wirklich in-house erfolgt oder nicht, ist ja ein anderes Thema, aber es wird aus der IT heraus organisiert, koordiniert. Weil man sich auch ein bisschen das Hütchen aufsetzt, dass man Experte ist in dem ganzen Thema IT, Information Technology. Jetzt gibt es die Fachbereiche, die ja auch alle nicht doof sind. Ja, die haben auch alle oftmals studiert, die haben auch alle irgendwie mal Data Analytics gemacht. Die sind alle mit Excel groß geworden, die haben alle vielleicht mal Power BI gesehen, die haben oftmals sogar irgendwelche interessanten Kurse in der Uni belegt mit Data Analytics, Data Science und so weiter. Die kommen sogar manchmal ins Procurement oder ins Manufacturing rein, um auch dort Digitalisierung mit vorwärts zu treiben. Und jetzt wollen die mitmachen und nach alter Schule dürfen sie es gar nicht, weil die IT macht ja IT. Also erstmal haben wir dieses Datenverständnisthema, Data Literacy, wo wir gerade drüber gesprochen haben, ne? Also wie viel Training, konsistente Kommunikation. Und wir haben aber auch andererseits die Herausforderung, das hast du angesprochen, wir haben so viel umzusetzen, wir haben solche Backlogs, also mega groß, wir kommen gar nicht mehr hinterher mit dem ganzen Demand. Wir wollen Data-Driven werden, wir wollen eine Data-Driven Company bauen, wir haben so viele Entscheidungsbedarfe, die wir eigentlich datengetrieben machen wollen. Und die Leute sind super interessiert daran. Die Leute haben richtig viele Ideen. Deswegen ist das Backlog ja so groß. Ja? Und die könnten theoretisch mitmachen. Und sie wollen auch mitmachen. So, und jetzt müsste man eigentlich nur noch diesen Schritt in die richtige Richtung gehen und sagen, okay, dann macht doch mit. Klar, es setzt eine hohe Maturity voraus innerhalb der Organisation. Weil wenn jeder einfach nur irgendwie mitmacht, dann haben wir auch wieder Chaos. Aber vielleicht ist das ja genau die Rolle der IT in Zukunft. Ja, also genau, gerade diese Standards zu setzen und diese Policies zu machen und diese Guidelines zu formulieren.
Ja, verstehe ich aber auch, dass die IT dann sagen würden, das ist, wäre nicht sexy, weil wenn du dir anschaust, von wo du kommst, und das ist jetzt sehr schwarz-weiß und plakativ und absichtlich provozierend gemeint, aber die kommen natürlich aus einer Welt, wo sie Support gemacht haben, wo sie eher die Infrastruktur zur Verfügung gestellt haben und die coolen Sachen haben die Fachabteilungen gemacht. In der Wahrnehmung, in der Value-Kommunikation war kaum die IT mit dabei. Jetzt hat man so leicht geschafft, in den Jahren beim Thema Digitalisierung immer wieder klar zu signalisieren, die IT war auch mit dabei, da waren coole Sachen, das ist erfolgreich. Jetzt kommt AI, jetzt kommen Data-Themen und jetzt wäre die Möglichkeit der Fachabteilung wieder sozusagen den Vorrang zu geben oder den ersten Schritt in Richtung Value zu generieren und die dürfen die auch kommunizieren. Da ist wieder oder entwickelt sich die IT wieder so ein bisschen in die, ich stelle nur die Infrastruktur zur Verfügung. Und das ist natürlich, dafür muss man erstens Persönlichkeiten haben, die das einstecken können und die nicht zwangsweise im Rampenlicht stellen sitzen wollen. Oder man muss es halt smart mit der Fachabteilung gemeinsam spielen, weil die IT verantwortet ja auch oft das Budget. Und dann hast du natürlich die Situation, Value wird woanders generiert und Kosten werden auf der anderen Seite diskutiert. Und da muss man irgendwie im Management ja trotzdem diesen Zusammenschluss generieren können und sagen können, okay, auf der einen Seite schmeiße ich den Euro rein, aber den Euro, den ich da einschmeiße, der kann ja dreifach, vierfach, fünffach in den Fachabteilungen wieder rumkommen. Weil was du ja beschrieben hast, wenn du Data Product sauber aufziehst, dann vervielfältigt sich ja der Value. So, aber den Value wieder zu beziffern, würde die Fachabteilung ja weniger der IT zuschreiben, sondern natürlich ihren Fähigkeiten, was ja auch verständlich und fair ist. Aber da muss man sozusagen auch sauber spielen, wo geht da die Reise hin, ne?
Ja, genau. Und vielleicht ist das genau der Punkt, ja. Also wie sehr möchte ich als IT sichtbar sein in dem ganzen Thema? Du sprichst es an. Also bin ich okay damit, die Dinge zu enablen? Bin ich okay damit, nicht immer jedes Mal ganz vorne zu stehen? Und dafür dann aber eine skalierbare Umgebung zur Verfügung zu stellen für die Organisation? Oder nicht? Ja, wenn ich jedes Mal mit dabei sein möchte, wenn ich jedes Mal in die Entwicklung involviert sein möchte, wenn ich jedes Mal mit auf dem Podest stehen will, weil ich hier mitgeholfen habe, das umzusetzen und so weiter und so fort, dann bin ich auch gleichzeitig der Flaschenhals. Oder?
Das stimmt. Und dann kommst du wieder in die Situation, ja.
Genau, es gibt nun mal nicht 20 Mal IT oder so, es gibt einmal die IT. Und die IT hat begrenzte Ressourcen, so wie jeder andere Fachbereich. Aber die anderen Fachbereiche gibt es halt oft. Ja, es gibt ja nicht den Fachbereich, es gibt mehrere Fachbereiche. Also es skaliert, und ich glaube, da führt kein Weg mehr dran vorbei, es skaliert am besten, wenn es in die Breite geht. Stichwort Datendemokratisierung. Es skaliert einfach am besten. Und Skalierung ist wichtig, damit wir einfach vom Fleck kommen. Weil sonst ist das Backlog groß und es bleibt groß. Und es wird nicht weniger. Und da muss man sich, glaube ich, als Company dann überlegen, wie wollen wir damit umgehen? Ja, wollen wir gemeinsam an einem Strang ziehen? Wollen wir das in Richtung Organisation demokratisieren? Mit allen Vor- und Nachteilen, die es hat.
Ja, stimmt. Ja, das ist ein guter Punkt, den man einfach, die Entwicklung, die man sieht im Data-Bereich, den wir jetzt auch gerade besprechen, mit allen Vor- und Nachteilen. Ich glaube, das ist auch eine bewusste Entscheidung in der Organisation, wie man sich platziert, ne? Also, ich finde, der Klassiker ist dieses, in E-Commerce-Unternehmen ist der Chief Digital Officer derjenige, der für E-Commerce verantwortlich ist. In Industrieunternehmen kann der Chief Digital Officer aber derjenige sein, der die IT aus dem vielleicht negativen behafteten Bild zu ich stelle was zur Verfügung hinkommt zu ich bin auch ein Enabler für die Organisation für die Zukunft. Ja, also wie schneide ich Rollen, wie positioniere ich mich, um den Wandel gut zu schaffen, der ja total relevant ist, weil der nächste Punkt, der damit kommt, jetzt besprechen wir unterschiedliche Punkte, aber dadurch hast du natürlich auch die Situation, dass du Talente natürlich eher findest, wenn du als Enabler wahrgenommen wirst, wie wenn du jetzt hier sagst, hier, das sind jetzt nochmal weitere Leute, die nur die Infrastruktur zur Verfügung stellen. Was nicht, wie gesagt, das soll nicht despektierlich oder negativ bewertend sein, aber es ist eben diese, um eben diesen Graben mal aufzumachen, von wo kann man hin, wo geht man hin?
Also ich finde, Infrastruktur kann auch sehr sexy sein. Ja. Man sagt immer so, das ist die Backbone, das ist irgendwie das, was da unten drunter ist und so, das wird nie sichtbar und so. Aber arbeite doch mal in einer Umgebung, in der die Infrastruktur richtig geil ist. Ja, also das ist richtig toll. Und auch für jeden und für die Developer Experience, das ist richtig toll. Das heißt, du hast deine skalierbaren Datenprodukte, du hast deine Self-Service der Plattform, jeder arbeitet damit gerne. Du hast deinen super Catalog oder deinen Data Marketplace und kriegst das hin, die Daten richtig schön dorthin zu bringen, wo sie gebraucht werden. Also ne, Datenangebot, Datennachfrage richtig schön zu alignen. Also da braucht man sich, wenn man das geschafft hat, so eine richtig schöne Infrastruktur aufzubauen, da braucht man sich auch nicht zu verstecken. Das ist durchaus auch etwas, was man aus meiner Sicht sehr gut kommunizieren und da haben wir das Wort verkaufen kann. Ja, warum nicht? Da kann jeder Use Case gut verkauft werden und die Infrastruktur gleich mit.
Wo geht denn die Reise hin? Sind diese Buzzwords wie Data Mesh und Co., sind das Ansätze, Ansätze, die diesen Approach, den wir jetzt gerade organisatorisch oder eher Kultur beschrieben haben, auf der technischen Seite umsetzen?
Ja gut, wie ist deine Erfahrung?
Also ich glaube, viele Unternehmen, wenn man sich die anschaut, tun sich noch extrem schwer, überhaupt zu verstehen, wo die Reise hingeht. Also dieses Demokratisierung der Daten ist noch nicht vorhanden. Die Unternehmen, die ich kennenlerne, vielleicht lerne ich auch dadurch, dass ich das auch mein Job ist, das sauber zu machen. Aber viele tun sich schwer, überhaupt die Daten erstmal zentral abzulegen. Und es sind sehr wenig Firmen, die schon jahrelang unterwegs sind, die dann geschafft haben, sich so zu platzieren und dann sich Gedanken über Data Mesh zu machen. Und sind wir ehrlich, Data Mesh funktioniert in sehr, sehr großen Organisationen, weil du gar nicht die Möglichkeit hast, diese zentralen Approach umzusetzen. Dafür brauchst du ein 500, 600 Mann IT-Abteilung oder Data-Abteilung bei 10.000, 20, 30, 40.000 Mitarbeitern, je nachdem, welchen Case dahinter du verfolgst. Und deswegen brauchst du natürlich einen anderen Approach, weil Hub and Spoke, dezentral, zentral, das gab's ja schon über die Jahre, ne? Also von daher ist es nur nochmal die technische Seite im Sinne von wo liegt die Infrastruktur und wie zentral liegt sie? Liegt sie in der Gesamtkonzernorganisation oder im Fachbereich? Weil und da sind die unterscheiden sich halt dann doch schon maximal.
Aber du hast einen interessanten Punkt genannt. Du hast gerade gesagt, die Daten liegen zentral ab.
Sollten zentral abliegen, ja.
Genau, oder sollten zentral abliegen. Das ist genau der Punkt so. Also ich glaube, Data Mesh widerspricht zum Beispiel nicht dem Data-Centric-Gedanken oder dem Data-Fabric-Gedanken. Da würde ich jetzt gar nicht unbedingt sagen, das widerspricht sich. Also man kann die Daten zentral ablegen und trotzdem Data Mesh machen, würde ich sagen. Ja. Data Mesh sagt ja nur, die Verantwortung für diese Daten geht jetzt in die dezentralen, also in die Fachbereiche, könnte man sagen, oder dezentral wird das organisiert. Wo ich nicht mitgehe oftmals, ist so ein bisschen das Thema, wir bauen jetzt auch Data Engineers überall auf. Ja, also jeder Fachbereich baut seine Data Engineers auf. Wo landen wir denn da? Aber Hub and Spoke hat was für sich, glaube ich. Das heißt, wir senden die Experten dorthin, wo sie gebraucht werden. Warum nicht? Und wir machen Self-Service Capability oder Self-Service Data Platform. Das ist ja auch Data Mesh Principle. Das heißt, wir verringern die Einstiegsbarriere für die Leute, die Data Products bereitstellen wollen, indem das möglichst einfach ist über eine Self-Service Data Plattform. Und andererseits skillen wir die Leute auf, sodass sie eher dazu befähigt werden, genau das zu tun. Also kommt von beiden Richtungen, ne? Tool gestützt, es einfacher zu machen, uns Data Literacy aufbauen und die Data Culture etablieren, damit die Leute das eher dann bereit sind und auch in der Lage sind, das zu tun. Und dann findet irgendwie von mir aus vom dezentral so ein bisschen Bereitstellung statt, aber dann durchaus über einen One-Lake-Approach oder einen One-Data-Platform-Approach. Das heißt, ich kriege das alles trotzdem irgendwie dezentralisiert irgendwie zusammengestellt, weil was ist da der Vorteil? Ich habe einen Standard und ich habe auch dann wieder hohe, also gute Interoperabilität und auch Wiederverwendbarkeit an irgendeiner Stelle einfacher gemacht. Ja, also Data Mesh, aber trotz, also, ne, und da kommt es so ein bisschen zum Durchscheinen. Wir haben Dezentralisierung auf der einen Seite und Zentralisierung auf der anderen Seite und das eine schließt das andere nicht aus, weil wir zentralisieren Technik, wir dezentralisieren aber von mir aus dann die Data Ownership. Und das ist ja auch eigentlich ja, gar nichts
oder,
Neues, ne?
Oder die Usage, also das ich weiß nicht, ob das Beispiel zu plump ist, aber die IT stellt ja auch zentral die Endgeräte zur Verfügung. Es ist ja jetzt nicht so, dass du pro Fachbereich plötzlich Sachen einkaufst. Mhm. Und auch es wird auch zentral gesteuert, welche Tools eingekauft werden, hoffentlich. Das machen die Fachabteilungen meistens auch nicht richtig und halten sich nicht an die IT-Richtlinien. Was eingekauft wird, wie es verhandelt wird, weil dadurch hast du ja die Knowledge, die du brauchst. Ja, also ich finde, Copilot ist ein super Beispiel dafür, dass eine Fachabteilung einzeln doch gar nicht überblicken kann oder ChatGPT überblicken kann, welche Use Cases dahinter liegen und welche unterschiedlichen Approaches es gibt. Aber wenn du das zentralisierst, wenn du das in einer Community zusammenfasst, dann wirst du ja durch jede einzelne Anwendung, die passiert, schlauer. Und das ist ja dieses, wir sind in vielen Bereichen nur gemeinsam so stark und umso mehr wir es abkapseln, umso mehr wir wieder organisatorisch in Silos arbeiten, nicht nur technisch, weil technisch räumen wir ja gerade auf, kommen wir nicht weiter.
Ja.
Und ich glaube, das ist dieser Approach, der angegangen werden muss. Vielleicht kommt das auch noch. Es ist also ich glaube, wir enden immer wieder, das ist, jeder nennt es anders, ich sage ja mal Architektur, Kultur und Organisation. Dieser kulturelle Part und der organisatorische Part ist umso wichtiger, weil wir doch festgestellt haben über die letzten Jahre, die Technik haben wir für alles.
Das ist genau meine Rede, ja. Ich sage immer, also ich bin jetzt in einer leicht anderen Klassifikation oder Dimension unterwegs. Ne, du sagst Architektur, Kultur und ich glaube Organisation war es. Ist auch egal, wie man das nennt. Aber am Ende hakt es meistens nicht an der Technologie. Ich habe übrigens witzigerweise meine Studierenden gefragt. Ich mache ja nebenher noch Lehre. Und da zeige ich dann auch diese Dimension auf und frage die Studierenden, was glaubt ihr denn, an welcher Dimension es oftmals am ehesten scheitert? Ja, oder was glaubt ihr denn, welche Dimension am einfachsten adressierbar ist? Ja, und die Antwort ist tatsächlich Kultur. Kultur ist am einfachsten adressierbar. Ja. tatsächlich glaube ich, dass es genauso wie du, dass es die Technologie ist. Die Technologie ist am einfachsten adressierbar. Weil da gibt es ja auch andere, die sich darum kümmern, oder? Also es gibt Microsoft, es gibt ein Databricks, es gibt Snowflake, die kümmern sich ja darum, dass das richtig advanced ist und gut funktioniert.
Ja.
Ich brauche mich nicht darum zu kümmern.
Und dann
verbringe ich viel Zeit damit, dass es eingeführt wird, dass es dann dasteht. Und dann muss aber trotzdem noch ein bisschen was gemacht werden. Also Stichwort Kultur, Stichwort Organisation, Prozesse, Rollen und das ganze Thema. Und das kommt halt nicht mit der Technologie. Da muss ich mich selber drum kümmern. Und oftmals ist es dann halt auch genau das Thema, weswegen es nicht wirklich gut funktioniert. Ja, weil die Leute vielleicht ein bisschen ratlos durch die Gegend laufen und nicht die Verantwortlichkeiten vorlegen, die es braucht. Oder Prozess-Know-how existiert.
Ja, fairer Punkt. Jetzt sind wir so ein bisschen von der Zeit her schon weit fortgeschritten und es gibt noch zwei Fragen, die ich immer stelle. Was ist denn deine Meinung? Haben wir irgendwas abschließend noch nicht beleuchtet?
Ja, vielleicht das Thema GenAI und Datendemokratisierung.
Ja, gerne. Also unter welchem Aspekt? Also hol uns da mal tiefer rein.
Wir hatten jetzt viel über Datendemokratisierung gesprochen und wir hatten noch gar nicht darüber gesprochen, was die Rolle von GenAI in dem Kontext eigentlich ist. Ja, ich erwähne es nur ganz kurz, dass GenAI ja schon auch ein Beschleuniger des ganzen Themas Datendemokratisierung ist. Also am Ende geht es darum, dass wir Analytics und dass wir Datendemokratisierung in Richtung Fachbereiche oder in Richtung Nicht-IT-Leute. Und GenAI, wir haben beide Experience damit, davon gehe ich aus, ist halt schon ein Beschleuniger, weil es die den Einstieg nochmal signifikant nach unten drückt. Ja, also mit GenAI sind auch Leute, die vorher allein mit Low-Code, No-Code-Ansätzen schon gar nicht mehr weiter wussten. Jetzt sind sie trotzdem in der Lage, in irgendeiner Form davon zu profitieren. Da kommt wieder Infrastruktur, ist sexy zum Vorschein, ja. Wenn wir es schaffen, GenAI und Chat with your data in die Infrastruktur rein zu integrieren, was glaubst du, wie viele Leute plötzlich auf einen Schlag in die Lage versetzt werden, Data Analytics zu machen, ohne diese Fähigkeit? Ja. Und dann wirst du data-driven, wenn dieser Kulturgedanke noch mit richtig aufgebaut wird und so weiter, ne? Aber dann hast du es deutlich stärker in der Organisation drin und die Leute haben viel kürzere Aufwände, das zu nutzen.
Ja, ja, und dann sind wir wieder beim Punkt, dass du es kulturell verstanden haben musst. Du musst wissen, welche Daten du nutzt, wie du sie nutzt. Du musst Verständnis dafür generiert haben, auf was du, also welche Daten du wie überhaupt miteinander verbinden kannst. Du musst wissen, wen du fragen kannst. Du brauchst eine Fehlerkultur, weil es kann ja auch was falsch sein, weil dadurch, dass du ja Governance auf der IT-Seite produziert hast, dass du Standard-Dashboards gebaut hast, dass du Reports geschaut hast, wo sozusagen auch ein Qualitätssiegel drin ist, dann kommst du plötzlich ja viel, viel schneller an den Punkt, wo du mehr Reports generierst, die höchstwahrscheinlich nicht qualitätsgesichert sind und wo du dann nochmal mehr die Situation hast, stimmt das? Kannst du das irgendwie promptseitig abfangen oder wie auch immer? Ne? Das ist schon ein spannender Case.
Und die Frage bei ChatGPT oder bei Large Language Model oder bei GenAI ist ja mittlerweile, brauchen wir für jedes Decision Problem, brauchen wir dafür ein Report? Brauchen wir dafür ein Dashboard? Wollen wir das aufbauen? Oder ist das eine Einmalentscheidung, eventuell? Ja. Da hilft dann, glaube ich, auch GenAI ein bisschen weiter, ja, weil da kann ich dann einfach ad hoc einfach einen Prompt generieren, kriege meine Antwort raus. Und dann brauche ich das ja theoretisch danach nicht mehr. Ich brauche dafür kein Dashboard zu generieren oder aufzubauen mit Entwicklungsleistungen, mit meinem Backlog und so weiter, was ich da sowieso schon habe. Ne? Das heißt, auch da kann ich schneller werden mit dem ganzen Thema GenAI. Ich komme wieder zurück zu dem Punkt, Infrastruktur kann auch sexy sein. Baut die Themen auf und die Organisation profitiert massiv davon. Und das wollen die Leute auch sehen. So wie die Leute Use Cases sehen wollen, wollen die Leute auch solche Infrastrukturen sehen.
Also wir haben noch einiges vor uns. Wir müssen uns überlegen, vor allem wenn wir es versuchen zu skalieren, wie auf was wir da achten.
Genau. Und Maturity in der Organisation. Also Policies, Prozesse, Rollen und so weiter. Das muss halt schon da stehen. Deswegen habe ich das Thema ja auch für mich entdeckt. Das muss halt schon da sein. Ohne das funktioniert es nicht. Weil Datendemokratisierung bedeutet Maturity. Ohne Maturity gibt es keine Datendemokratisierung, weil die Leute machen ja mit. Und wie sollen die Leute mitmachen, wenn es keine Prozesse und keine Rollen und so weiter gibt? Ja, also das braucht halt eine Governance, es braucht halt Data Strategy, es braucht halt dieses Framework etabliert, kommuniziert und verstetigt, standardisiert. Ohne das gibt es nur Chaos in der Demokratisierung. Und deswegen hohe Maturity und dann Türen von mir aus auf, die Leute machen mit, aber dann halt geregelt, ne, so dass kein Chaos entsteht.
Wenn die Hörer jetzt und Hörerinnen zum ersten Mal hören, nutzen sie die Chance und gehen auf Apple Podcast, Spotify oder Co. und abonnieren den Podcast und bewerten ihn. Das wäre natürlich super. Auf der anderen Seite gibt's nämlich jetzt die zwei Fragen, die ich jedem Gast oder der Gästin stelle. Nämlich, was machst du, Sven, noch privat mit Daten? Und welchen Filmtitel würdest du deinem Data Game geben?
Gut, also privat. Ich habe tatsächlich früher relativ intensiv meinen Sport damit getrackt. Ich glaube, ja, das geht uns allen so ein bisschen so, ne? Ja. Die so sportlich aktiv sind. Also wie viel bin ich gelaufen, wie viel habe ich pro Kilometer geschafft und so. Also welche Zeit. Das mache ich tatsächlich heute nicht mehr so intensiv. Aber dafür gehe ich strukturiert die Entscheidungen sehr datenbasiert an, die ich treffe. Zum Beispiel neues Auto kaufen. Ich habe 4 Kinder, wir mussten jetzt einen großen Van oder so kaufen.
Oh,
ne?
Ja, ja.
Das bedeutet, da eine strukturierte Entscheidungsanalyse, was ist einfach das Beste sozusagen. Und da gibt es ja durchaus interessante Methoden, wie man das machen kann. Genau, das ist zum einen so, ne, wo ich versuche, so ein bisschen datenbasiert, da geht es nämlich auch am Ende um was, ne? Dass man da datenbasiert entscheidet, Informationen zusammenträgt. Auch das wird übrigens mit ChatGPT jetzt einfacher.
Ja, das stimmt. Ja.
Und dann einfach eine strukturierte Entscheidungsanalyse durchzuführen. Genau, oder Urlaubsort zu Weihnachten. Ja, das heißt, ich habe eine große Family, die wollen alle das, wir wollen jenes und so. Und wie kommt man da zusammen? Stichwort soziale Wohlfahrt maximieren. Also ich habe so einen kleinen Spieltheorie-Background. Also wie kriegt man eigentlich das beste Ergebnis für alle organisiert, die Präferenzen mal dahin genommen, aber wie kriegt man gegeben den Präferenzen das Beste generiert? Und das kann man auf Urlaubsorte oder was auch immer halt dann anwenden. Das ist so, ne, Thema Daten privat. Du hattest nach Filmen gefragt.
Ja, welchen Filmtitel?
Und tatsächlich bin ich gar nicht so der Filmmensch, aber zwei sind mir eingefallen. Und das eine wäre irgendwie vielleicht so in Richtung, jetzt nicht lachen, Mission Impossible. Ja, weil ich glaube, es ist wirklich...
Du bist motivierend.
Es braucht wirklich Präzision und Vorbereitung, damit das ganze Thema Data-Driven Culture, Data-Driven Company und so gelingt. Also Mission Impossible ist, glaube ich, ein Film, der das gut abdeckt. Und das zweite ist vielleicht irgendwas in Richtung Star Trek Next Generation. Da sind ja dann auch manchmal so fremde Galaxien und irgendwelche fremden Lebenswesen und so weiter. Wir als in IT die fremden Lebewesen, die in den Fachbereichen die normalen Leute, nee, so will ich es nicht ausdrücken, aber ja, dass man halt irgendwie guckt, dass man in eine neue Generation reinkommt mit dem ganzen Thema. Stichwort Demokratisierung von Daten und so weiter. Genau, also vielleicht die beiden irgendwie.
Ja, vielen, vielen Dank. Also lasse ich so stehen wie immer. Und jeder kann da für sich sozusagen entscheiden, ob er das mitnehmen kann. Vielen Dank für die spannende Folge,
Sven. Danke dir, Jonas, für die Einladung.